SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon ist Pascal Fournier und das sind die Themen bis 12:30. Schnelle und unbürokratische Hilfe war versprochen. Heute hat das Bundeskabinett ein 400-Millionen-Euro-Paket beschlossen. Nach der Flut wächst in den Katastrophengebieten die Seuchengefahr, wie sich Helfer im Kreis Ahrweiler davor schützen, das berichtet unser Reporter. Und was darf die Kanzlerin sagen? Das Bundesverfassungsgericht verhandelt darüber, wie neutral Regierungsmitglieder sein müssen. In Erftstadt in Nordrhein-Westfalen haben die Stadtoberen das Sofort in Soforthilfe ziemlich wörtlich genommen. Nur 2 Tage nach der verheerenden Flut konnten sich die Menschen dort im Rathaus am Wochenende schon 200 Euro Soforthilfe auszahlen lassen, in bar. Nun sind 200 Euro natürlich kein kompletter Neuanfang, aber wenn man buchstäblich nur noch das hat, was man auf dem Leib trägt, ein paar saubere Kleider, Gummistiefel oder Hygieneartikel, das hilft vermutlich schon spürbar weiter. Nicht nur die Stadtoberen in Erftstadt, auch die Bundesregierung will den Flutopfern helfen. Und so hat das Bundeskabinett am Vormittag ein Soforthilfepaket in Höhe von 400 Millionen Euro beschlossen, je zur Hälfte getragen von Bund und Ländern. Alfred Schmidt live in Berlin. Wofür genau ist dieses Geld gedacht?
Es geht erstmal um Infrastruktur, um Gebäude, hat Finanzminister Scholz gesagt. Also wirklich das, was unmittelbar den Menschen fehlt. Und es geht auch um Leute, wie Seehofer sagte, um Leute, die ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Es war wichtig, beiden Ministern zu betonen, dass da jetzt keine große Einkommens- oder Vermögensprüfung stattfinden wird. Die 200 Millionen, die vom Bund zugesagt sind, werden dann gespiegelt von den Ländern. Und es ist tatsächlich, während wir sprechen, schon im Entstehen, dass da mehr zusammenkommt. Denn allein Nordrhein-Westfalen hat schon weitere 200 Millionen zugesagt, Rheinland-Pfalz 50 Millionen, Bayern ebenfalls 50 Millionen. Und Scholz hat spontan gesagt, der Bund gibt jedes Mal die Hälfte dazu. Und Scholz hat auf jeden Fall auch Wert darauf gelegt, dass er nicht zynisch sein wolle, nicht herzlos dürfe man in dieser Situation sein. Es sei eine große Katastrophe und man dürfe jetzt auch nicht Vorrang vor irgendwelchen Prinzipien da walten lassen, sondern müsse eben schnell helfen, nach der Devise, wer schnell hilft, hilft doppelt.
Sie haben es angesprochen, wie schnell und wie unbürokratisch kann denn diese Soforthilfe fließen? Das war ja der Anspruch.
Genau, das war der Anspruch bei der Sache. Und das Problem ist, dass diese Detailarbeit tatsächlich in den Ländern stattfinden muss. Beide, Seehofer und Scholz, haben gemeinsam gesagt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, für den Bund diese Gelder zuzuteilen. Aber die Gestaltung vor Ort, das müssen tatsächlich die Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister machen und die Landräte. Da wurde viel Bezug genommen darauf, wie die Corona-Hilfen bislang schon geflossen sind. Das heißt, dass der Bund sagt, wir machen das, ihr Länder dürft das. Aber was der Bund nicht machen darf, ist den Ländern sozusagen hineinreden in der Gestaltung. Es wird aber schnell gehen können. Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz, die Ministerpräsidentin, hat schon gesagt, dass es bis zu 3.500 Euro pro Haushalt sein können. Und was man noch erwähnen sollte, war, dass es beiden Ministern wichtig war, darauf hinzuweisen, dass wir es mit menschengemachten Klimawandelfolgen zu tun haben. Seehofer hat auch betont, dass er da der gleichen Meinung sei wie Scholz.
Weil wir ja in immer kürzeren Abständen immer heftigere Naturereignisse bekommen, das ist auch unsere gemeinsame Einschätzung, muss man jetzt auch eine breite Debatte über Absicherungssysteme führen.
Wo beide sich nicht festgelegt haben, war bei der Frage, ob man jetzt eine Pflichtversicherung einführen sollte. Das wird ja ebenfalls diskutiert für alle, die nicht gegen Elementarschäden versichert sind. Aber das ist die Kernaussage dieser Vormittagspressekonferenz für mich heute Morgen. Scholz und Seehofer haben gemeinsam gesagt, wir lassen niemand zurück. Wir bauen Gebäude und alles auf, was Leute verloren haben. Geschäfte, Fabriken und so weiter. Es soll niemand durch diese Katastrophe schlechter gestellt werden als zuvor.
Wie weit kommt man denn angesichts dieser Zerstörungen mit 400 Millionen Euro?
Nicht sehr weit, das wissen auch beide, das ist ihnen auch klar und da kann sehr schnell sehr viel mehr kommen. Zum Vergleich, 2013, als 11 Bundesländer betroffen waren, war die Höhe 6 Milliarden der Aufbauhilfen. 2002, manche erinnern sich noch an die Hochwasser an Oder und Elbe, war allein in Sachsen und Sachsen-Anhalt 10 Milliarden Euro die Aufbauhilfe. Minister Scholz hat gesagt, das wird Jahre dauern und er hat auch einen Bezug genommen auf einen Aufbaufonds, den man dazu gründen will. Da wird noch mehr kommen und da können auch EU-Gelder mit hinein, also das wird sehr schnell sehr viel mehr.
Live aus Berlin war das SWR Berlin-Korrespondent Alfred Schmidt. Vielen Dank. 400 Millionen Euro Soforthilfe, ein mutmaßlich milliardenschwerer Wiederaufbaufonds ist auf dem Weg. Das ist die eine unbestritten wichtige Seite der Katastrophenhilfe. Aber es gibt auch viel spontane Hilfe in Form von Sachspenden vor Ort. Das ist einerseits gut und willkommen, andererseits aber auch mit Problemen verbunden, wie Jutta Horn aus Aach bei Trier berichtet. Das war jetzt definitiv der falsche Hebel. Einen Augenblick, bitte. Tja, das will jetzt überhaupt nicht funktionieren. Dann probieren wir es nochmal.
Wie an vielen Stellen in den Hochwassergebieten haben Helfer auch in Aach bei Trier eine Sammelstelle mit Hilfsgütern aufgebaut. In der Mehrzweckhalle des Dorfes gibt es schnelle, unbürokratische Hilfe. Doch oft warten die Helfer vergebens auf Unwetteropfer. In dem großen Raum in Aach hängen Kleider auf Ständern, stapeln sich Lebensmittel und Hygieneartikel. Daneben steht Spielzeug in Kisten. Erst ganz allmählich kommen Menschen vorbei und decken sich mit dem Notwendigsten ein. Helferin Monika Rohr hat sie gefragt, warum so wenige vorbeischauen.
Da kam also immer wieder, wir haben noch keine Zeit, wir haben noch keinen Kopf dafür, wir wissen noch gar nicht, was überhaupt fehlt. Also der Bedarf ist eigentlich noch gar nicht überschätzbar. Also wir sind gute Hoffnung, dass die auch in den nächsten Tagen, dass das anläuft und kommt.
Selbst die, die was brauchen, tun sich schwer damit, Hilfe anzunehmen, meint der Koordinator der Sammelstelle Philipp Reckinger.
Ich glaube, das liegt an denen, ihrem Stolz. Ich glaube, die wollen nicht unbedingt die Hilfe annehmen, aber viele sagen auch, andere haben es nötiger als wir.
Reckinger will den Unwetteropfern diese Scheu nehmen. Die Halle ist gut gefüllt. Unzählige Helfer haben in den letzten Tagen Kleidung und Lebensmittel sortiert und gestapelt. Bei denjenigen, die kommen, merken die Helfer schnell, dass oft mehr gebraucht wird als Materielles. Ein gutes Gespräch, Menschen, die zuhören, die Mut machen. Manchmal auch nur eine saubere Umgebung ohne Schlamm und Dreck.
Man merkt, die sind müde, die sind platt. Ja, man merkt einfach, dass denen wirklich richtig, richtig schlecht geht. Wir wollen denen halt einfach helfen. Wir sehen das, wir haben da teilweise bei manchen Schicksalen, haben hier wirklich auch Helfer Tränen in den Augen. Und wir merken einfach, wie sehr die es eigentlich brauchen. Aber die zieren sich davor, hier hinzukommen. Und das ist halt echt schade.
Das sagt auch Helferin Monika Rohr.
Nachher waren die auch ein bisschen lockerer und vor allen Dingen auch froh, mal was anderes zu sehen, jemand anders zu sehen, wie in ihrem jetzigen Zustand zu Hause.
Besonders ans Herz geht den Helfern, wenn Kinder dabei sind, denen noch gar nicht klar ist, dass all ihre Spielsachen von den Fluten weggeschwemmt wurden.
Also das haben wir auch zu Hause und dann die Mutter dahinter, nein, es ist nicht mehr da. Aber das haben wir doch auch, nein, es ist nicht mehr da. So, und das haben die noch gar nicht realisiert, dass ihre Sachen, womit sie vor ein paar Tagen noch gespielt haben, einfach weg sind.
Bis jetzt sei jeder mit einem Lächeln aus der Sammelstelle in Aach gegangen, sagen die Helfer, und bitten eindringlich, die Hilfe anzunehmen. Wer nicht selbst kommen kann, dem bringen Fahrer die benötigten Dinge vorbei.
Jutta Horn berichtete aus Aach bei Trier. Diesmal hat der Starkregen vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen getroffen. Aber auch Bayern hat schon massive Überschwemmungen erlebt. Brandenburg, Sachsen, Thüringen und auch Baden-Württemberg. Auch im Südwesten würden Regenfälle, wie sie in der vergangenen Woche über dem Westen der Republik niedergegangen sind, mutmaßlich verheerende Schäden anrichten. Mittelgebirge als Wolkenstau und in den Tälern Städte und Gemeinden, die bis an die Ufer der kleineren und mittleren Flüsse gebaut sind. Und fehlende Rückhaltemöglichkeiten. Und dazu kommt noch, die Wahrscheinlichkeiten für Starkregen steigen den Meteorologen zufolge. Der baden-württembergische Landtag hatte also mehrere gute Gründe, sich heute Vormittag mit den Vorkehrungen gegen mögliche künftige Überschwemmungen im Land zu befassen. Von der Debatte berichtet SWR-Reporter Knut Bauer.
Eine Debatte ohne Schlagabtausch und Kontroversen. Im Mittelpunkt steht vielmehr das Mitgefühl für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe und die Trauer um die Todesopfer, wie es der FDP-Abgeordnete Nico Weinmann ausdrückt.
Soweit sind wir mit unseren Gedanken bei den Opfern, bei den Angehörigen und den Familien, und das Mitgefühl und unsere Solidarität gilt den vielen, die vieles verloren, und den vielen, die alles verloren haben.
Nach dieser Flutkatastrophe könne man allerdings auch in Baden-Württemberg nicht zur Tagesordnung übergehen, findet SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Er fordert, den Bevölkerungsschutz im Land zu stärken und flächendeckend wieder Warnsirenen einzuführen.
Ich bin wirklich froh, dass viele Zivilschutzmaßnahmen mit dem Ende des Kalten Krieges unnötig wurden. Aber ich habe in den letzten Tagen öfter daran gedacht, ob wir manche dieser Vorkehrungen nicht wieder brauchen. Nicht, weil uns der Ostblock den Krieg erklärt hat, sondern, ich sage es mal ganz platt, weil uns das Wetter den Krieg erklärt hat.
Sirenen als Warnsignal, das wollen alle Fraktionen möglichst schnell in Baden-Württemberg. Auch die AfD, die in ihrem Beitrag allerdings anzweifelt, dass die Hochwasserkatastrophe eine Folge des Klimawandels ist. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz spricht dagegen von einem Weckruf, weil der Klimawandel zu weiteren Unwetterereignissen führen werde. Er kündigt ein neues Katastrophenschutzgesetz an, um Baden-Württemberg besser auf solche Ereignisse vorzubereiten.
Wir werden die Organisation des Bevölkerungsschutzes mit Blick auf Material, Ausrüstung und Geräte besser aufstellen. Und unsere Aufgabe ist es, gerade die Ehrenamtlichen optimal auf ihre Einsätze vorzubereiten. Das werden wir im neuen Katastrophenschutzgesetz des Landes sicherstellen.
Innenminister Thomas Strobel, CDU, sieht das Land bereits jetzt gut aufgestellt. 1.000 Kräfte aus dem Bevölkerungsschutz und 200 Polizisten aus Baden-Württemberg seien in den Katastrophengebieten im Einsatz gewesen und hätten tatkräftig Hilfe geleistet. Baden-Württemberg habe bereits nach dem Hochwasser in Braunsbach den Katastrophenschutz gestärkt. An dessen Organisation soll sich auch nichts ändern, so Strobel zum Ergebnis der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern gestern Abend.
Es soll und wird auch in Zukunft so bleiben, dass für den Katastrophenschutz die Länder und die Kommunen zuständig sind.
Dass es keinen 100-prozentigen Schutz vor einer Katastrophe gibt, auch darüber sind sich am Ende alle einig. Dass man sich allerdings so gut wie möglich darauf vorbereiten muss, sollte nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Stoch jetzt mehr denn je eine Mahnung sein.
Drei Komponenten müssen insbesondere sichergestellt werden: Wasserversorgung, Stromversorgung und Kommunikation. Dieses Mal hatte Baden-Württemberg bei allen Schäden noch Glück. Das nächste Mal sind wir hoffentlich besser vorbereitet.
Sagt Baden-Württembergs SPD-Fraktionschef Stoch im Bericht von Knut Bauer. Thomas Kemmerich, der Name sagt vermutlich nicht mehr jedem etwas. Das war vor 1,5 Jahren noch anders. Da war der Name Thomas Kemmerich buchstäblich in aller Munde. Der FDP-Politiker Kemmerich war nämlich im Februar 2020 mit Hilfe der AfD-Stimmen plötzlich zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden. Ein Präzedenzfall. Erstmals ein Ministerpräsident von AfD-Gnaden. Die allgemeine Entrüstung war groß und auch Kanzlerin Merkel hatte sich entsetzt geäußert. Die Wahl Kemmerichs mit Stimmen von CDU und AfD sei, Zitat, unverzeihlich und müsse, nochmal Zitat, rückgängig gemacht werden. So sagte sie es damals während ihres Staatsbesuchs in Südafrika und so stand es auch im Protokoll der Pressekonferenz auf den Internetseiten von Kanzlerin und Bundesregierung. Darin wiederum sah und sieht die AfD eine Verletzung der Neutralitätspflicht und sie wandte sich ans Bundesverfassungsgericht, das den Vorgang seit heute Vormittag prüft. Aus der ARD-Rechtsredaktion berichtet Gigi Deppe.
Diesmal ist die Bundeskanzlerin dran. Immer wieder hatte das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Jahren darüber zu entscheiden, ob sich Politiker in ihren offiziellen Ämtern kritisch über bestimmte Parteien äußern dürften. Schon die NPD hatte geklagt, weil der frühere Bundespräsident Joachim Gauck negativ über sie gesprochen hat. Auch die Äußerungen von Bundes- oder Landesministern waren bereits Thema vom Verfassungsgericht, wobei die letzten Verfahren alle von der AfD beantragt wurden. Einige Male hat die AfD auch schon gewonnen, meist weil aus Sicht des Verfassungsgerichts politischer Meinungskampf unzulässig auf der offiziellen Seite des jeweiligen Ministeriums erschien. Heute geht es um eine Äußerung der Bundeskanzlerin in Südafrika am 6. Februar 2020. Sie machte bei einer Pressekonferenz eine Vorbemerkung, die ganz klar auf die deutsche Innenpolitik gerichtet war. Sie nahm Stellung zu der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, wo der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang mit den Stimmen von CDU und AfD gewählt wurde. Heute in der Karlsruher Verhandlung zitierte die Vizepräsidentin des Gerichts Doris König, was Merkel damals sagte. Die Kanzlerin hatte angemerkt:
Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich, nämlich, dass keine Mehrheiten mit der Hilfe der AfD gewonnen werden sollen.
Die AfD sieht darin eine Verletzung ihrer Chancengleichheit sowie einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht der Bundeskanzlerin. Zumal die Äußerung auch noch auf der offiziellen Internetseite der Kanzlerin und der Bundesregierung veröffentlicht wurde. Die Juristen der Bundeskanzlerin halten dagegen, Angela Merkel hätte sich nur kritisch an ihre eigene Partei gewandt. Tino Chrupalla von der AfD meint dagegen, innerparteiliche Kritik hätte woanders geäußert werden müssen.
Das hätte sie ja abseits ihres Staatsbesuchs machen können. Das hat sie aber nicht. Sie hat es bei einer Pressekonferenz, bei einer Rede gemacht, wo der Staatspräsident von Südafrika dabei war. Also dieses Argument zieht nicht und genau deswegen klagen wir auch.
Die Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König, sagte dann auch zu Beginn der mündlichen Verhandlung, genau das sei für die Richterinnen und Richter zu klären.
Ob die Bundeskanzlerin die streitgegenständliche Äußerung in amtlicher Funktion oder als Parteipolitikerin getätigt hat?
Außerdem hatte das Gericht gleich am Anfang den Befangenheitsantrag der AfD abgewiesen. Die habe nicht genug begründet, warum ein Abendessen von der Bundeskanzlerin mit den Richterinnen und Richtern des Verfassungsgerichts kurz vor dieser mündlichen Verhandlung ein Problem sei. Denn seit Jahren würde sich das Gericht mit allen Verfassungsorganen treffen, müsse das auch, um im Dialog zu bleiben. Gegen eine Befangenheit spreche außerdem:
Das Gericht ist permanent mit Verfahren befasst, welche das Handeln der Bundesregierung als Kollegialorgan oder einzelner ihrer Mitglieder oder anderer oberster Verfassungsorgane betreffen.
Eine endgültige Entscheidung über die umstrittene Äußerung der Bundeskanzlerin kommt heute übrigens noch nicht. Die wird erst in einigen Wochen erwartet. Gigi Deppe, Karlsruhe.
Noch ist die Inzidenz hierzulande niedrig, aber sie steigt. Inzwischen liegt sie über 11 und die grassierende, hochansteckende Delta-Variante des Virus macht die Sorgen nicht kleiner. Eine vierte Corona-Welle im Herbst ist mindestens möglich. Dafür spricht auch, dass sie anderswo bereits Realität zu sein scheint. Beispielsweise hat Frankreich die Corona-Beschränkungen schon wieder spürbar angezogen, auch für Touristen. Eiffelturm, Kinos, Konzerte, Museen nur für Geimpfte, Genesene und Getestete mit entsprechendem Nachweis. Am Wochenende haben bereits Zehntausende Franzosen gegen die neuerlichen Verschärfungen protestiert. Vergebens. Die Angst der Regierung vor Delta ist größer als die vor verstimmten Bürgerinnen und Bürgern. Aus Paris berichtet Kai Rienecker.
Überall dort, wo mehr als 50 Menschen zusammenkommen, soll von den Veranstaltern der Gesundheitspass kontrolliert werden. Wie beim EU-Impfzertifikat wird beim Einlass ein QR-Code als Nachweis darüber gescannt, ob die Person vollständig geimpft ist, bereits genesen oder aktuell negativ auf Corona getestet ist. In Diskotheken ist der Nachweis bereits seit 2 Wochen verpflichtend, genauso wie für Großveranstaltungen mit über 1000 Menschen. So zuletzt auch bei der Zieleinfahrt der Tour de France in Paris. Trotzdem steigen die Zahlen in Frankreich rasant. Regierungssprecher Gabriel Attal. Wir beobachten eine Welle, die schneller kommt und die steiler ansteigt als alle zuvor. Die Inzidenzwerte explodieren. Einen so starken und plötzlichen Anstieg haben wir seit Beginn der Pandemie in unserem Land noch nicht erlebt. Nach den Informationen des Regierungssprechers hat sich der landesweite Inzidenzwert in Frankreich innerhalb von einer Woche mehr als verdoppelt und liegt jetzt bei über 80. Im Norden Korsikas erreicht der Wert über 250. In Südfrankreich bei Perpignan an der Grenze zu Spanien liegt der Wert sogar bei 350 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Auch die Krankenhäuser melden wieder verstärkte Aufnahmen. Der Anstieg ist jedoch bislang nicht so stark wie der bei den Infektionen. Gesundheitsminister Olivier Véran. Das ist eine Epidemie der jungen Leute. Die 20- bis 30-Jährigen haben viel weniger schwere Verläufe, aber sie können Langzeitfolgen haben, dass sie wochenlang erschöpft sind, manchmal auch über Monate. Sie sollten also nicht glauben, dass sie außer Gefahr sind. Die französische Regierung macht besonders auf die jungen Französinnen und Franzosen Druck, sich impfen zu lassen. Im Parlament wird gerade ein Gesetz beraten, das die Corona-Maßnahmen, wie von Präsident Macron angekündigt, weiter verschärfen soll. Ab August sollen der Zugang zu Cafés oder Restaurants sowie Fahrten im TGV oder in Fernbussen ebenfalls nur mit gültigem Gesundheitspass möglich sein. Eigentlich sollten die von Präsident Macron verkündeten Maßnahmen auch für Einkaufszentren gelten, aber es gab Kritik, etwa vom Parteichef der Sozialisten Olivier Faure. Für die Dinge des täglichen Lebens, zum Beispiel für den Zugang zu einem Einkaufszentrum, gibt es da ein Problem. Man kann die Leute nicht vom Essen abhalten, weil sie nicht geimpft sind. Das geht so nicht. Nun werden die Einkaufszentren vermutlich vom Gesundheitspass ausgenommen. Auch die Strafen bei Verstößen wurden wegen juristischer Bedenken kräftig abgesenkt. Bei den Impfpflichten für das Personal in der Gastronomie soll es eine einmonatige Übergangsfrist geben. Die französische Regierung will das Gesetz im Eilverfahren bis Ende der Woche durchs Parlament bringen. Kai Rienecker, Paris.
Es sind Olympische Spiele der besonderen Art, die uns da in den kommenden Tagen ins Haus stehen. Aber ein paar Dinge sind auch wie immer. Zum Beispiel die Tagung des IOC vor Ort, also in Tokio. Vor rund zwei Stunden wurde dort beschlossen, die übernächsten Sommerspiele, die 2032, die werden im australischen Brisbane stattfinden. Toi, toi, toi. Und übrigens haben die Spiele in Tokio schon begonnen. Aus Termingründen gibt's auch vor der Eröffnungsfeier schon erste Wettbewerbe, damit man in zwei Wochen auch durchkommt. Und so trafen heute Morgen 2 Uhr unserer Zeit die Softball-Teams aus Japan und Australien aufeinander. An einem symbolträchtigen Ort, nämlich in Fukushima. ARD-Reporter Frank Holtmann.
Ein Auftakt voller Symbolik. Keine Feier, keine Reden, nur ein Pitch. Mana Kuwabara und Himeno Miyata werfen und fangen den ersten Ball dieser Spiele. Die beiden Teenager waren 4 Jahre jung, als der Tsunami ihre Heimat verwüstete. Beide überlebten, beiden hilft der Sport, die Tragödie zu verarbeiten. Die Spiele nach der Flut. Eigentlich wollte Japan mit Olympia auch den Neubeginn feiern, das eigene Volk neu motivieren. Dann kam Corona, die Fans müssen auch bei Olympia draußen bleiben. Schade, findet auch Australiens Tani Stepto, aber nicht zu ändern.
It's definitely different type of Olympics without having fans here, but this is my first Olympics, so.
Für Tani Stepto sind es die ersten Spiele. Sie will nur den Erfolg. Alles andere blendet sie aus. Doch der erste Sieg geht an Japan. Deutlich mit 8:1. Und wenn schon keine Fans da sind, dann lassen Japans Softballdamen sich wenigstens von den heimischen Journalisten feiern. Mittendrin Yukiko Ueno, der Superstar des Teams, verehrt von ihren Fans. Sie war schon dabei, als Japan in Peking Gold holte, 2008. Nun ist Softball erstmals wieder olympisch. Natürlich will sie wieder Gold, sagt Ueno. Das sind die Spiele, wenn auch besondere. Hier in Fukushima wollten Yukiko Ueno und ihr Team die Freude zurückbringen in die Region, die so viel durchmachen musste. Wir sind bei euch, sagt Yukiko noch zum Abschied und blickt dabei nach Osten, Richtung Küste. Dort, wo der Tsunami vor 10 Jahren alles weggespült hatte. Der erste Wettkampf ist gespielt. Es war ein Auftakt voller Symbolik.
12.27 Uhr. 2 große Unternehmen aus dem Sendegebiet. 2 gute Zahlen und 2 fällt der Aktienkurs. Die Rede ist vom Waldorfer Softwarekonzern SAP und vom Stuttgarter Autobauer Daimler. Fangen wir mal mit SAP an. SR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer. Wie sehen denn die Zahlen für das zweite Quartal aus, die Deutschlands wertvollster Börsenkonzern vorgelegt hat?
Robust wäre ein passendes Wort, ein leichtes Umsatz- und Gewinnplus von je 3% und unterm Strich steht ein Quartalsergebnis von knapp 2 Milliarden Euro. Der Umbau im Konzern läuft gut, SAP will ja weg vom klassischen Softwareverkauf an Unternehmen, steigt immer mehr um auf ein Mietmodell per Cloud. Kunden haben damit weltweit Zugriff auf Software und alle Daten. Und genau dieses wichtige Cloud-Geschäft ist wieder stark gewachsen und auf der anderen Seite ist der Verkauf von klassischen Softwarelizenzen nicht so sehr zurückgegangen wie erwartet, sodass nach jetzt insgesamt 6 ganz guten Monaten SAP seine Jahresprognose leicht angehoben hat und im besten Fall mit einem gleichbleibenden Gewinn rechnet.
Klingt doch alles eigentlich ganz erfreulich. Trotzdem ist die Aktie am Vormittag abgerutscht. Warum denn?
Die Erwartungen von Aktionärinnen und Aktionären an SAP sind traditionell sehr, sehr hoch. Die mögen ihren Konzern, aber die erwarten schon auch, dass die Aktie steigt und dass es eine Dividende gibt. Also man könnte sagen, sie sind ein bisschen verwöhnt. Und wenn der Softwarekonzern dann, obwohl er mit einem langsamen Abklingen der Pandemie rechnet, seinen Gewinn im besten Fall stabil hält, dann reicht es eben vielen nicht, selbst wenn der Chef Christian Klein heute von einem weiteren fantastischen Quartal spricht.
Und wie fantastisch waren die Zahlen von Daimler im zweiten Quartal?
Ja, die waren wirklich richtig gut. Die waren vorläufig schon bekannt, sind bestätigt worden. Nettogewinn 3,7 Milliarden Euro, Absatzrekord in China. Wie bei allen Autobauern geht die Erholung hier richtig schnell. Aber jetzt kommt auch hier der Grund, warum die Daimler-Aktie nach unten geht. Der Autobauer hat ihn heute selbst sehr deutlich genannt. Die Lieferschwierigkeiten bei Elektronikchips. Und deshalb geht Daimler nicht mehr von mehr verkauften Autos in diesem Jahr aus, sondern von einem Absatz auf Vorjahres. Niveau. Bisher hat dieser Chipmangel die Autobranche zwar kaum belastet, aber es wird klar, je länger die Knappheit andauert, desto mehr werden das auch die Autobauer spüren und deshalb auch hier heute die Zurückhaltung bei den Aktionären.
Wenn zwei Schwergewichte schwächeln, was macht denn dann der DAX insgesamt?
Ja, man muss sagen, beide Aktien haben ihre Verluste auch schon wieder im Laufe des Vormittages deutlich reduziert und halten den DAX nicht mehr weit unten. Der steigt um plus 0,9% im Augenblick 15.350 Punkte.